Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. In der gleichen Besetzung bei Folge 20 wie bei Folge 1, nämlich mit unserem Schalke-Reporter Dirk Rose-Schlamann
und mit mir. Ich versuche irgendwo hier diese Luftballons und so. Kann uns mal einer schreiben, wie man es schafft, dass hier Luftballons sind? Manchmal kommen die, manchmal nicht. Ich wollte euch eigentlich mit Luftballons begrüßen.
Ja, letztes Mal hat es ja funktioniert, ganz am Schluss, aber dieses Mal, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es im Laufe der Episode noch hin. Ich bin Robert Gerda, Online-Redakteur bei Sky Sport. Und heute haben wir natürlich wieder mal einen gepackevollen, gepackevolles Programm, so rum. Wir mussten den halben Plan umschmeißen nach dem, was gestern passiert ist. Und deswegen beginnen wir heute auch direkt mit Dat geht gar nicht. Und zwar, Dirk, da kannst du, glaube ich, direkt was erzählen.
Ja, also ich habe eine schlimme Befürchtung, dass in der zweiten Liga in diesem Jahr die Schiedsrichter ein Faktor im Aufstieg und auch im Abstieg sein können aufgrund ihrer Leistung. Also die rote Karte gestern von Edin Dzeko, das ist natürlich das große Thema. Das hat Auswirkungen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn Schalke mit 11 Mann weitergespielt hätte, hätten sie dieses Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen, vielleicht sogar noch 1-2 Tore geschossen, hätten sich nach oben abgesetzt. Hannover wäre weg gewesen. Gerade auch was das Torverhältnis angeht, wäre das für Schalke wichtig gewesen, weil es oben da ja so eng ist. Ich glaube, dass das Regelwerk eine rote Karte hergibt, wenn man das Standbild sieht. Der Fuß hat da oben mit Stollen voraus Richtung Spieler nichts zu suchen. Aber, und das finde ich halt schon auch echt elementar wichtig, dass ein Schiedsrichter auch ein Gefühl haben muss, wie man dieses Regelwerk einsetzt. Du brauchst das Fingerspitzengefühl. Ist das wirklich eine, wie er sagt, gesundheitsgefährdende Situation? Also der tritt ja nicht, sondern er guckt nach dem Ball, will den Ball runterholen, der Fuß ist auch angewinkelt und man sieht, sobald die Berührung ist, zieht er sofort zurück. Und das, finde ich, findet viel zu wenig Beachtung. Dazu fehlt mir auch eine ganz klare Linie. Zum einen im Schiedsrichterspiel, in diesem Spiel, er hat sehr viel laufen lassen. Es war kein unfaires Spiel. Er gab nur eine gelbe Karte vorher. Und Dr. Martin Braun, der bereitet sich ja auch auf so ein Spiel vor. Das heißt, er weiß, welche Spieler sind hier vielleicht auch so ein paar Treter. Und dazu gehört Edin Dzeko überhaupt nicht zu. Ja, und es hat sich kein Hannoveraner beschwert. Keiner hat eine rote Karte gefordert. Das muss ja auch so ein bisschen mit reinspielen. Und es hätte sich auch keiner beschwert, wenn es nur gelb gegeben hätte. Und es fehlt mir auch eine klare Linie insgesamt. Also alle von euch haben ja auch Luis Diaz im Spiel gegen Leverkusen gezeigt, wo der Tritt ganz klar Richtung Kopf geht. Schalke hatte eine ähnliche Situation auch schon in Magdeburg, wo der Tritt Richtung Kopf geht. Da gibt's beide mal nur gelb. Damit machst du dich maximal angreifbar, ne? Aber der Schiedsrichter hat nichts in den Spielplan hinterher reingeschrieben oder in diese Dinger, die sie ausfüllen müssen, sondern es wird einen Sonderbericht geben und er hat auch trotz Sicht der Bilder hinterher darauf bestanden, dass es ein gesundheitsgefährdender Eingriff war. Und das kann ich dann nicht nachvollziehen, weil Dzeko ja zurückzieht beim Kontakt. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf 2 Spielesperre hinauslaufen. Schalke wird abwarten und wird bei allem, was über ein Spiel geht, auf jeden Fall Einspruch einlegen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich wenig Aussicht auf Erfolg hat.
Ja, also genau, also das ist halt schon eine krasse, also nicht nur in diesem Spiel wurde er eingegriffen, sondern wie du sagst, mindestens auch im nächsten, wo Schalke ja in Darmstadt spielt, beim nächsten Aufstiegskandidaten, bei einem sehr heimstarken, also beim besten Heimteam, jetzt war es das beste Auswärtsteam. Und wie du sagst, also ich bin da bei Miron Muslic, wenn das 11 gegen 11 zu Ende geht, dann gewinnt das Schalke 4-0. Hannover ist weg mit 8 Punkten und ja, nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass natürlich die beiden Tore selbst verschuldet sind. Dass der erste Elfmeter, ja gut, der wird dann gehalten, aber das ist natürlich ein sehr dummes Foul von Katic, da kommen wir später noch dazu. Und die Flanke ist undankbar, sie wird immer länger und immer länger, aber
kommen wir später zu. Ich würde mal gerne sehen, also du hast das Spiel ja am Fernsehen gesehen, ich saß quasi auf gleicher Höhe, allerdings auf der anderen Seite. Wie hast du denn die Situation im Fernsehen gesehen?
Also ich habe im Fernsehen habe ich gesehen, dass er ihn trifft. Und ich dachte mir, je länger der da unten rumsitzt oder rumliegt, der Hannoveraner, und sich krümmt, dachte ich, oh Gott, hoffentlich gibt das nicht rot.
Okay.
Aber Also das war mein erster Eindruck. Aber okay, ja. Ich habe nicht gesagt, es gibt Rot, sondern ich habe gedacht, hoffentlich gibt das nicht Rot.
Aber gut, aber du hast ja zumindest diesen Gedankengang, ne? Also den hatte ich nämlich gar nicht. Und den hatte auch
diesen Gedankengang hatte ich schon, weil der sich halt so, also wenn der da direkt aufsteht und dann passiert natürlich gar nichts. Wo ich dann die erste Zeitlupe gesehen habe, und dann lag der ja immer noch am Boden, dachte ich, okay, das ist kein Rot. Also das ist nie und nimmer Rot. Klar, der Schiedsrichter hat natürlich diesen ersten, diese Zeitlupe nicht. Aber natürlich kann man halt, also er muss sich halt sehr, sehr sicher sein, dass es halt rot ist, weil wenn er gelb gibt, kann man sich das ja immer noch anschauen, ob es dann rot ist. Und wie du sagst, das Bein ist nicht durchgestreckt, er sieht ihn nicht, da ist auch null Intensität drin. Ja, also ja, es heißt genau, ja immer, also mit Intensität und Speed und so, da ist ja null alles davon da. Und er trifft ihn auch nicht auf Kopfhöhe, sondern eben auf Magenhöhe, beziehungsweise er trifft ja sogar seinen Arm, den er ja noch davor hat. Und all diese Sachen, natürlich, wenn man dann das Standbild sieht, klar, du kannst für alles immer alle Argumentationen finden. Du kannst immer sagen, ja, das ist rot, das ist gelb. Und das kannst du immer argumentieren. Für mich ist es eine Fehlentscheidung, aber so wie du sagst, keine krasse Fehlentscheidung, dass da der...
Für VAR ist das nichts. Aber,
ist das nichts. Also, aber wenn das andersrum gewesen wäre, wenn er gelb gegeben hätte, weil wie du sagst, keiner Novaraner hat sich beschwert, dann hätte der VAR einschreiten können, aber ich glaube, auch dann hätte der nicht auf rot umentschieden. Also ich glaube, ich hoffe zumindest, dass man dann nach Fernsehbildern nichts sagt. Auf der anderen Seite, kannst du dich noch erinnern, Schalke im ersten Spiel nach dem Aufstieg in Köln gegen Drexler gegen ich weiß nicht wen. Da gab es ja auch so eine ganz leichte Berührung. Und dann wurde das auch nach VAR, da war null Intensität drin. Selbst die Kölner waren überrascht und da gab es auch Rot. Also das ist, ich habe halt ungefähr,
es fehlt halt eine klare Linie, ne?
2 Minuten vorher dachte ich mir, okay, Gott sei Dank müssen wir in diesem Podcast nicht über Schiedsrichter reden, weil der hat eine gute Linie, der lässt viel laufen und so weiter. Der sowas.
Ja, aber also er hat einen Fehler tatsächlich, fand ich schon, in der ersten Halbzeit gemacht. Ron Schallenberg hätte eigentlich eine gelbe Karte kriegen müssen. Der hat, glaube ich, 5 Fouls gemacht. Titz stand auch immer beim vierten Offiziellen, hat immer gezeigt, 1, 2, 3, 4, 5, wie viele noch. Das kann man ihm schon vorwerfen.
Kumuliert. Ja,
also ich hatte mit, zwei Sachen. Einmal, ich saß ja neben Simon Terodde, und das Lustige ist, wir haben beide die Situation gesehen und haben beide gesagt, da ist wahrscheinlich gelb und haben, Simon hat dann auf dem Handy was gecheckt und ich habe auf dem Monitor was gecheckt. Wir sind gar nicht der Situation gefolgt, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass es rot gibt. Wenn man sich's hinterher anschaut, der Schiedsrichter unterhält sich auf dem Weg zu dem Geschehen die ganze Zeit. Das kann nur mit dem Linienrichter gewesen sein auf der anderen Seite, dass der gesagt hat, das ist rot. Angeblich, so sagt der Schiedsrichter hinterher, habe auch der VAR ihm aufs Ohr gegeben, das sei okay so.
Ja, natürlich.
Finde ich schwierig.
Ja, natürlich. Du kannst immer finden, wenn du das Bild anhältst,
ja, genau.
Dann sieht jedes Foul immer 5-mal mehr aus. Es ist auch bei jedem, ich hasse auch dieses Wording, ja, aber da ist ein Kontakt da. Ja, aber ein Kontakt ist nicht immer faul. Jetzt bei Elfmetersituationen.
Luis Diaz, meinst du gestern, ne? Ja.
Also das Samstag. Ist übrigens für mich, also da bin ich übrigens auch sprachlos, dass der Schiedsrichter da zurückgeht, weil aus meiner Sicht fällt Luis Diaz in den Torwart von Leverkusen rein, in Blaswig.
Nein, der und fällt dann da nicht rein, der will abheben und trifft den
hebt
dann.
Ab.
Ne? Und also trifft im Einfädeln nennt man es, glaube
genau,
ich.
Genau, aber er hebt ab und trifft im Fallen Blaswig. Und dann dazu sagen, ja, aber da ist ein Kontakt. Ja, und? Also er fällt vorher. Genau. Der Kontakt ist nicht ursächlich.
Das müsstest du aber konsequent dann machen. Dann musst du konsequent, weil so viele, das sieht ja dann so aus, sorry für das Bild, aber als wenn die von hinten erschossen werden. Das sind ja immer diese, ne, die so, wo ich mal denke, so, das ist eine Schwalbe. Die suchen dann den Kontakt und fliegen dann so hin. Das darfst du halt nicht belohnen. Von daher, bin ich voll bei dir.
Und da bin ich auch schockiert, dass der Schiedsrichter da eben dann zurückrudert. Er sagt Bayern, ja auch, es ist ja kein Elfmeter, aber auch keine Schwalbe. Ja. Doch, ist für mich eine Schwalbe. Aber unabhängig davon, aber dieses Wording immer, die ist auch immer unsere Kommentatorenkollegen benutzen. Ja, aber da ist ein Kontakt. I don't care. Kontakt ist nicht faul. Und es muss auch immer ursächlich sein. Und hier ist es halt auch, Es ist nichts Brutales. Es ist nichts. Naja. Und da bin ich auch dabei, da würde ich auch dem Schiedsrichter widersprechen. Es ist auch nichts Gesundheitsgefährdendes. Also klar, es kann ja immer mal, es ist für mich mehr ein Unfall als ein Foul sogar.
Ich
finde
stimmt.
Trotzdem, Gelb ist das absolut ein guter in Ordnung, eine Verwarnung, okay. Aber Rot, wenn du weißt, okay, du beeinflusst dieses Spiel unfassbar.
Ja.
Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass es Dzeko ist. Ich hätte dasselbe gesagt, wenn es jetzt ein Spieler ist, der vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Ja, also unabhängig davon. Du beeinflusst, weil der eine Mannschaft nur noch zu 10 spielt und so weiter. Du änderst die Statik eines Spiels komplett und du änderst die Statik des nächsten Spiels.
Das darf dem Schiedsrichter ja eigentlich egal sein. Also der Schiedsrichter ist ja schon, ich finde, wenn er auf dem Feld ist und denkt, alles klar, das ist Rot, dann muss ich Rot geben. Und dann darf eigentlich auch nicht der Reflex sein, ich gebe Gelb, weil wenn es Rot wäre, würde sich der VAR nochmal melden.
Nee, das sage ich aber nicht.
Das sage ich aber nicht.
Ich sage nur, du musst dir halt wirklich 1000% sicher sein, weil die Auswirkung, wenn du Rot gibst, natürlich extrem viel mehr ist, als wenn du Gelb gibst.
Klar. Ja, klar. Das stimmt schon.
Beides kannst du dir überprüfen lassen. Und das, in so Graubereichen wird es halt dann nicht zurückgenommen. Und,
ja, genau. Ja, also, aber ich finde halt, das ist ein Topspiel. Es geht um den Aufstieg, es geht um verdammt viel Geld, es geht um die beiden Mannschaften, die da oben mitspielen. Und dann muss auch ein Top-Mann da sein, der das Top leiten kann. Da hatte ich gestern danach dann irgendwie gar nicht mehr das Gefühl. Ich war auch eigentlich, ich mag das, wenn die ein bisschen mehr laufen lassen, weil ehrlich gesagt geht mir das heutzutage mit dem Hinfallen und so alles viel zu schnell. Ich fand, er war, also was mich so ein bisschen überrascht hat, das ist natürlich eine scheiß Situation, in die hat er sich selber gebracht. Ich möchte nicht Schiri sein, aber die werden gut bezahlt dafür. Die haben Zeit, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Das machen die übrigens auch. Das heißt, die wissen auch genau, welcher Spieler wie tickt und so. Und du kriegst ja auch ein Gefühl für das Spiel. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst als Schiedsrichter ein Gefühl haben, muss ich jetzt hier einschreiten? Muss ich denen sagen, Leute, no go? Oder muss ich das nicht? Und das Gefühl hatte ich gestern überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was der Linienrichter ihm da gesagt hat. Also und sich dann die Bilder, also er hat sich sehr viel Zeit gelassen, alles fair. Ne? Es ist nicht einfach, dann hinterher vor die Kamera zu gehen. Ich finde, das gehört aber zum Job mit dazu. Ich kann das immer nicht verstehen, wenn die Schiedsrichter sich nicht äußern wollen. Das ist eine Entscheidung, die getroffen haben. Die werden sehr gut bezahlt für diesen Job. Und er hat sich sehr viel Zeit gelassen. Das ist immer so. Die Schiedsrichter gehen dann erstmal duschen, besprechen sich, schauen sich die Szenen ganz in Ruhe an. Da ist meistens dann auch nochmal ein Schiedsrichterbegleiter. Also da ist noch jemand dabei vom DFB. Und dann besprechen die, wie die das nach außen hin kommunizieren. Ne, und du hast halt mit Sicherheit, also ich hätte sehr interessant gefunden, wie Aytekin, Ittrich oder Brüch so eine Entscheidung, die hätten nämlich da, glaube ich, nicht rot gegeben. Aber sich dann hinterher nochmal hinzustellen und zu sagen, ich habe mir die Szenen angeguckt und bleibe dabei, dass das gesundheitsgefährdend war, auch wenn keine Absicht da ist, das fand ich dann eher schwierig, weil da sieht man nämlich ganz klar, er zieht zurück. Und wenn man es dann ein bisschen überspitzt formuliert, ist es eigentlich sogar eher dann ja versucht noch, eben nicht irgendwie den zu verletzen. Weißt du? Und das muss ja damit reinspielen. Der wird das aber in seinen Bericht, wird er reinschreiben, gesundheitsgefährdend. Und allein dieses Wort wird beim DFB dafür sorgen, das fand ich ganz interessant, Manuel Gref hat es ja gestern, glaube ich, auch gesagt, normalerweise wird sowas wohlwollend oder positiv mit in die Urteilsverkündung mit eingebaut oder Urteilsfindung mit eingebaut, dass der Spieler halt diese Verletzung versucht hat, noch zu vermeiden. Das siehst du sofort. Von daher verstehe ich nicht, A, warum er sich nicht auf den Platz angeguckt hat. Vielleicht ist da nicht die Zeit für. Aber B, der guckt sich das danach an und behauptet es dann weiterhin. Und dann denke ich mir so, Alter, ganz ehrlich, da müsst ihr euch dann nicht wundern, wenn die Leute sagen, Fußballmafia DFB. Also das ist ein ganz empfindlicher Eingriff ins Aufstiegsrennen und das kann ich da nicht nachvollziehen.
Also erstmal, der hat, wenn der Kollege, der das gestern kommentiert hat, richtig lag, hat der 45 Zweitligaspiele gemacht. Also der hat schon eine gewisse Erfahrung. Das ist jetzt nicht einer, der sein achtes Zweitligaspiel macht. Das zum einen. Zum anderen finde ich, wie du auch sagst, finde ich es erstmal sehr, sehr positiv. Da muss man ihn loben, dass er sich danach halt stellt. Weil da gibt es halt auch viele, die dann sagen, boah, nee, bla, keinen Bock, nee. Und sich
ich finde, das
über
gehört aber mittlerweile zu deren Job dazu.
Ja, das aber das macht ja trotzdem nicht jeder.
Ja, und, das ist schlimm. Ja.
Und natürlich hat er dann das Recht auf seine Meinung. Ich teile seine Meinung halt einfach nicht. Also für mich ist es, wie gesagt, vielleicht nicht zu 100% falsch, aber ich würde mal behaupten, ein Schiedsrichter mit etwas mehr Cachet mit etwas mehr Erfahrung gibt dann nicht rot.
Cachet.
Es ist halt ein Problem, dass halt jede Woche irgendwelche Spiele oben wie unten, wie du sagst, halt durch den Schiedsrichter beeinflusst werden. Hannover hatte eine Woche zuvor einen klaren Elfmeter. Gut, hätten sie wahrscheinlich eh verschossen, aber auch nicht wiederbekommen. Also da muss man auch sagen, das ist jetzt der fünfte, den die verbolzt haben. Es ist jetzt, wie es ist. Man kann es jetzt auch nicht ändern. Ich finde trotzdem, das muss man auch dazu sagen, dass Schalke das am Ende dann auch echt gut gemacht hat und
die waren halt
sehr,
platt.
Sehr unglücklich ja. dann noch.
Die waren halt platt, das kann man verteidigen, aber die waren dann auch platt, weil diese Spielweise, die Schalke hat, du hast ja auch gemerkt, selbst mit einem Mann weniger hatte Schalke ja noch ein, zwei Chancen. Wenn sie das ein bisschen sauberer ausspielen, machen die vielleicht sogar noch ein Tor. Ich bin halt nicht sicher, also was ich halt auch dann schwierig finde, also ich bin bei allen anderen Entscheidungen, bin ich so ein bisschen beim Schiedsrichter, aber Katic-Elfmeter, habe ich gedacht, Mann, ist der doof, warum geht der da noch ran? Sah auch für mich in den ersten Wiederholungen ganz klar nach Elfmeter aus. Es gibt aber eine Einstellung, nämlich die von der Hintertorkamera, die zeigt, dass Katic auch den Ball spielt. Und dann ist es kein Elfmeter. Ich sag, es ist ein ganz klarer Elfmeter, warum geht der da hin? Ne, das ist eigene Doofheit, Karius hält den ja auch. Aber ich verstehe nicht, weil der VAR ist doch dafür da, genau diese Blickwinkel zu beleuchten, die der Schiedsrichter nicht hat. Und da geht's dann, wenn du eine Einstellung hast, die in meinen Augen zeigt, dass Katic den Ball spielt, dann musst du diesen Blickwinkel dem Schiedsrichter mitgeben und sagen, guck mal, der spielt den Ball und dann ist de facto kein Elfmeter.
Ja, die Frage ist, was er halt zuerst spielt, weil wenn er ihn zuerst am Oberschenkel erwischt, gegen Oberschenkel okay. und dann den Ball, dann okay. ist es ja trotzdem ein Foul. Also du kannst ja nicht ihn umräumen und dann Ball spielen und dann...
Oh. Ja, nee, aber du siehst in dem Ding, dass er unten den Ball eigentlich spielt, er räumt ihn ja unten um.
Also und ich dachte im ersten Moment tatsächlich, so wie der Ball ja weggeht, dass er den Ball wegspitzelt.
Ja, genau.
Ich persönlich habe keine Einstellung gesehen, wo er den Ball spielt. Also,
die ist auch tatsächlich bei uns nicht gezeigt worden, die habe ich im Internet gesehen. Also soweit ich das war, ist die, ja genau, das ist von der Hintertorkamera.
Okay.
Das heißt ja auch nicht, so alle
Aber das wurde ja angeschaut. Also das muss man ja sagen, das wurde
angeschaut. Ja, aber
angeschaut,
das hat aber sehr kurz
lang.
Gedauert. Nee, das war relativ kurz. Ich fand bei der, und was ich halt auch schwierig finde, bei der Abseitssituation, das, was da gezeigt wird mit der Linie, mit dieser schwarzen und der roten Linie, das ist für mich ein Bild, was ich als Zuschauer nicht sehen will. Du hast die Möglichkeit heutzutage durch diese halbautomatische Abseitstechnik, du bist doch Computer mit Chips und keine Ahnung was soweit, die haben alle diese Brustgurte, wo Chips drin sind. Du kannst doch dieses Bild zeigen, der ist genau hier, zack, die Schulter ist drüber und fertig. Weißt du, dieses Bild, wo dann immer so von oben drauf geht und dann siehst du da diese Puppe und dann siehst du da was durchgucken. So, stattdessen wurde aber das Bild gezeigt mit dieser schwarzen und der roten Linie und dann wird die schwarze Linie so gezogen, du siehst Eihans Fuß gar nicht.
Ja, ne? Aber also, ich verstehe das, aber da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Also ich glaube einfach, die ziehen die Linie ja irgendwie und also die ziehen die Linie ja nicht absichtlich falsch.
Nein, natürlich
und dann
nicht.
Am Ende ist es halt einfach abseits oder nicht. Und ob man jetzt den Fuß sieht oder nicht.
Also mir geht's aber gar nicht
dann
um
persönlich
Robert.
Auch
mir geht's
egal.
Um die Transparenz. Es ist ja jetzt so, alle diskutieren jetzt über den Schiedsrichter und der Schiri kriegt vielleicht auch zu einem großen Teil zu Recht jetzt gerade richtig viel Müll ab. Aber das könntest du ja vermeiden, wenn du da ganz klar den Leuten zeigst, am Würfel zum Beispiel diese Grafik, wo diese Figur abseits ist.
Ja, aber
stattdessen machst du dann so,
wie,
also du nährst ja quasi die Diskussion dadurch, dass du es halt so machst, dass halt Diskussionsspielraum da ist.
Ja, aber in Köln oder wo auch immer gab es jetzt auch eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Da wurde dieses Ding angezeigt. Da war dann auch, ja, aber das ist ja nicht, also.
Ja, aber denk, das,
also bei Abseits,
das Abseits oder nicht. Ne?
Ja, also genau. Also bei Abseits,
so, aber du musst es doch zeigen, damit du die Diskussion da erstickst.
Okay, aber wie gesagt, bei Abseits bin ich jemand, da diskutiere ich gar nicht groß, weil da sage ich mir, die ziehen ja die Linie ja nicht absichtlich falsch. Weil da gibt es ja auch immer, wann ziehen die denn die Linie? Ja gut, irgendwann ziehen sie und dann gibt's halt ein Bild und dann ist das halt so.
Also ich finde heutzutage mit Computern und den Chips, dann das muss klar sein, aber ich finde, das musst du halt den Leuten zeigen. Und nicht mit so einer kack-schwarzen Linie, wo du sagen kannst, wo ist denn da der Stollen oder was auch immer.
Das Einzige, was mich bei der Abseitsgeschichte eben stört, ist, warum das immer so lange dauert. Also, hat die Bundesliga die halbautomatische seit dieser Saison? Ja, ich meine ja. Ja,
seit Sommer,
das muss
ja.
doch dann schneller gehen. Das ja, geht in der Champions League und bei der WM auch immer schneller. Ja. Warum muss da immer, also das waren jetzt auch wieder 3 Minuten, wo
langsam
du dann
Leitung oder so.
Und ich verstehe das nicht.
Also Glasfaser legen.
Das muss schneller gehen. Und ich bin auch, ich bin übrigens auch der Meinung.
Hast du Kiel gesehen? In Kiel hat das Stunden gedauert, dieser Ausgleichstreffer gegen Nürnberg vor der Halbzeit. Die haben ja, glaube ich, 14 Minuten nachgespielt oder so, noch länger, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ja, lang.
Da hat das so lange gedauert, wo ich mir denke, so, das kann doch nicht sein. Ihr habt doch diese ganzen Chips, dann muss das viel schneller gehen. Deswegen, mir geht es nur um die Transparenz, dass du halt diese Diskussionen dem Ganzen wegziehst. Ansonsten, der Herr Braun, der wird ja wahrscheinlich jetzt auch den ein oder andere E-Mailchen bekommen von dem ein oder anderen Fan.
Also ich bin ja eh der Meinung, dass, also ich bin Fan des Videobeweises, muss ich ganz klar sagen, weil ich denke, dass das trotzdem der Sport fairer ist. Und ja, man muss halt vielleicht mal 2-mal jubeln oder jubelt vielleicht auch 1-mal zu viel. Aber ich bin halt trotzdem der Meinung, dass es fairer ist. Aber was ich ändern würde, ich würde so ein System machen wie in der NFL, dass nicht, also bei Torerzielung gibt's halt die Torlinientechnik und bei allen anderen Sachen muss die Mannschaft challengen. Und wenn du richtig liegst, also du kriegst halt, sagen wir, 2 Challenges pro Spiel, und wenn du beide richtig hast, kriegst du eine dritte, und wenn nicht, hast du halt Pech gehabt, dann ist es bei 2, und wenn du verlierst, verlierst du eine Auswechslung. Also irgendwas musst du ja einsetzen. Das würde ich machen. Das fände ich einfach besser, weil da würde auch nicht jede Ding, aber gut, es ist halt nun mal so, wie wir es haben. Ja, es ist halt so, wie wir es haben. Man kann es jetzt auch nicht ändern.
Ja, ist schwierig.
Also, und wie gesagt, bei Abseits, da habe ich mir abgewöhnt.
Ich fand das ganz gut, was Aytekin gesagt hat, der gesagt hat, er findet Blitzer auf der Autobahn auch kacke. Aber er will halt Auto fahren. Das finde ich schon, ich bin auch beim VAR nur so, wie er jetzt praktiziert wird. Es wird ja gefühlt immer schlimmer, weil die Schiedsrichter ja, also da, wie gesagt, klare Linie, und die fehlt halt. Ne? Und es ist halt, dadurch machst du dich maximal angreifbar. Aber weißt du was, Robert, komm, lass uns, das reicht doch jetzt. Ne? Wir haben jetzt 20 Minuten über den Kack gesprochen. Ich habe auch schlecht geschlafen. Lass uns doch lieber über schöne Sachen sprechen.
Ja, lass uns noch einmal, einen Punkt würde ich noch ansprechen. Ich finde, was mich fast genauso aufgeregt hat wie die rote Karte, war, dass 8 Minuten nachgespielt wurden. Also da muss ich auch sagen, ich verstehe, es gab den Wechsel von von Jai Musli auf Sanchez.
Ja.
Aber ich bin auch der Meinung, dass die, also nach 7 Minuten und 8 Sekunden oder so
kommt die Grätsche von Sophie
mit Elfhausi. Und sorry, da kannst du, also wenn du beim ersten Mal schon rot gibst, ich will ja nicht, dass man dann quid pro quo, aber wenn du da rot gibst, kannst du dann auch abpfeifen. Warum muss dann nochmal ein Ball in die Mitte fliegen? Natürlich, es gibt vom Regelwerk das alles her. Auch hier kann man argumentieren, es gab noch einen Wechsel, es gab noch eine kleine Verletzung, alles fein, und natürlich musste Schalke am Ende besser verteidigen.
Thema Fingerspitzengefühl, waren wir heute
aber
schon mal, ne?
Ey, sorry, da kannst du auch abpfeifen. Da kannst du da abpfeifen und dann ist da auch Ruhe. Aber okay, es ist jetzt das. Lass uns kurz sprechen.
Ich hatte auch gedacht, der pfeift da ab. Warum er dann nochmal diese Situation, er begründet das halt, du lieferst ihm halt das Argument dadurch, dass du nochmal wechselst. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, ich hätte da gar nicht mehr gewechselt. Die Hannoveraner waren, das war ja nicht gefährlich, was die gemacht haben. Und ich fand, der Jai, also der hätte die zwei Minuten hätte auch noch geschafft, ne? Also ich fand so.
Auf der anderen Seite, wenn er nicht wechselt, wer weiß, ob der Schiri nicht noch 30 Sekunden mehr gibt.
Okay, ist schon richtig. Also ist er ungelegte Eier. Aber jetzt kommen wir dazu. Ganz ehrlich, ich habe ja die letzten Wochen häufiger mal draufgehauen, weil ich gesagt habe, mir fehlte dieses Selbstverständnis. So spielt kein Aufsteiger. Gestern die erste Halbzeit habe ich da gestanden oder ich habe da gesessen und habe gedacht, Mann, ist das gut.
Ja.
Ist das gut. Es war richtig guter Fußball. Klar hast du die 2 Chancen, die Karius, der ist halt einfach 1 gegen 1, ist der überragend. Haben wir schon mal gesagt, 1 gegen 1 kommst du an dem nicht vorbei. Und Timo Becker, endlich so, wie ich Timo Becker sehen will, bereitet beide Tore vor, ist reingegangen, hat da ganz, ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ron Schallenberg übrigens auch, der bleibt ja immer so, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, unterm Radar, aber auch ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen. Karaman, den ich ja häufig kritisiert habe wegen Torabschluss, super Tor. Das
super
war
Vorlage auch.
Super Vorlage. Also das war einfach richtig stark. Danach auch unheimlich viele Läufe gemacht und so. Das war richtig geiler Fußball. So spielt ein Aufsteiger. Wenn die das gewonnen hätten mit Edin Dzeko, hätte ich heute gesagt, Schalke steigt auf. Ja. Weil das war so so nach dem Motto, da sind wir.
Ja,
das habe ich ganz lange vermisst.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde, du hast gesehen, man wollte Hannover überfallen. Man wollte in den ersten 10 Minuten ein Tor schießen. Dann hat das nicht funktioniert, weil man hat halt das Tor nicht geschossen. Hatte
zwar überfallen haben zwei sie kleinere trotzdem, ne?
Genau, aber dann trotzdem, nee, also so hat man gespielt, hat das nicht funktioniert. Dann hat man gesehen, okay, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, lassen auch Hannover mal kommen und schauen, ob wir über Konter kommen können. Dann hatte Hannover diese Chance. Und dann der Pass von Becker raus auf Karaman.
Ah, mega.
Richtig gut, voll richtig gut. Tolles Tor über 3 Stationen, bam, bam, bam. Und du musst halt auch sagen, das wird uns jetzt fehlen. Also bei Dzeko, der nimmt keinen Ball an in der Box. Der zieht direkt ab, mit rechts oder mit links.
Voll geil, ja.
Es gab die eine Chance hat er noch, die Noll einigermaßen gut hält, weil sie nicht ganz genau ins Eck kommt.
Also die hält
aber sie kommt
schon
halt nicht
gut.
Genau ins Eck. Deswegen, ja, okay. Aber der Torwart sollte den schon halten. Er kommt auch halb hoch. Trotzdem, guter Abschluss. Und dann gab es von der anderen Seite, von links, legt Ljubicic mal rein und dann schießt er relativ weit drüber. Aber Dzeko auch direkt erster, zack, zack, da wird nichts angenommen. Außerhalb der Box nimmt er mal einen Ball an, leitet weiter. In der Box, zack, zack, der weiß, da hat er nicht viel Platz. Das ist einfach so ein geiler Stürmer. Ja. Und das wird uns fehlen, diese Direktheit zum Tor. Das ist halt einfach, das kannst du nicht ersetzen. Es gab aber natürlich, die erste Halbzeit fand ich auch überragend. Also von A bis Z, ja, und ich bin auch bei Muslitz, habe ich vorher schon gesagt, ob das jetzt 4-0 ausgeht, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Schalke noch zwei Tore macht in der zweiten Halbzeit. Vielleicht macht Hannover auch eins, aber ja,
und das,
ich glaube,
aber so
dass
ein
Schalke
Spiel gibt
das
dann
schon
auch
deutlich
gewinnt. Na, ey, da kannst du dann da reingehen, also dann sitzen auch die Darmstadt-Spieler sitzen da und denken sich, da müssen wir uns aber warm anziehen. Also du sendest ja auch ein Signal, ey. Und boah.
Ich glaube trotzdem, dass das Signal trotzdem an die Liga gekommen ist. Also vielleicht jetzt nicht für Darmstadt und Ding, aber alle haben gesehen, wenn Schalke in voller Besetzung da ist, schau mal, was möglich ist. Und Darmstadt ist ja nicht das letzte Topspiel. Du spielst auch noch in Paderborn in Elversberg. Die werden sich nicht freuen, weil da ist Dzeko wieder dabei. Ich habe mir gedacht, das Einzige, was halt vielleicht gut ist an dieser Verletzung, an dieser Sperre ist, Dzeko spielt ja nach der nächsten
WM-Quali.
WM-Quali, 2 Spiele in 5 Tagen. Vielleicht wäre das ein bisschen viele Spiele auf einmal gewesen. Und wer weiß, wie das er mit 40 halt ausgehalten hätte. So kommt er halt natürlich, also optimalerweise vielleicht nach der Länderspielpause, wenn es nur ein Spiel gibt, zurück. Und da hoffe ich tatsächlich noch drauf, weil wie du sagst, wenn Schalke Einspruch einlegt, dann wird das halt verhandelt. Und dann hoffe ich, dass die Leute, die dann da drauf schauen, sehen, okay, da ist keine Absicht, der zieht zurück. Aber schauen wir mal.
Der DFB wird halt auch schauen, nicht seine Beschiris jedes Wochenende zu enteiern. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Problem.
Du enteierst ihn ja nicht. Du sperrst ihn ja trotzdem ein Spiel. Es ist ja jetzt nicht, dass du...
Du hast ja gestern immer von anderthalb gesprochen. Das fand ich ja ganz gut. Eigentlich, der fehlte ja auch gestern ein halbes Spiel. Ne? Also von daher, das ist... Aber ich weiß, ob sowas in die... Das weiß ich halt nicht, ob sowas
aber
auch damit
doch, fällt in die Bewertung rein. Also ich weiß jetzt nicht bei einer Halbzeit, aber wenn das jetzt nach 10 Minuten passiert wäre, dann ist das natürlich schon so, weil dann sagt man, okay, der hat ja jetzt schon 2 Spiele gefehlt.
Okay, alles klar.
Ob das jetzt so natürlich ist, aber man hat natürlich auch gesehen, es war 2-0, Schalke war am Drück, am Ende ist es 2-2, das musst du doch mit einberechnen in deine Strafe, dass
das
du dann sagst,
sein.
Okay, wenn das in der 85. Minute passiert, dann sind
gut.
Das safe
hast
2 Spiele.
Da hast du recht. Also was mich ein bisschen gestört hat tatsächlich hinten raus, also habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dieser Spielweise, die Schalke hat, dann bist du hinterher platt, aber du fängst beide Kopfballtore am langen Pfosten. Ne? Also ich meine, beim zweiten, da habe ich gar nicht, hast du das gesehen, wenn der nicht an Loris Kopf geht, geht der dann trotzdem rein?
Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, wer da in der Mitte gestanden wäre. Kann da sein, dass auch in Hannover
da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber also du fängst trotzdem beides mal am langen Pfosten. Ich weiß gar nicht, war es Kurucay, der gegen Pichler da, also der war ja schon deutlich weit
weg.
Ich glaube, es war Becker.
Ändert nichts an der tollen Leistung von ihm. Ich glaube trotzdem, dass es Becker war.
Und beim ersten war es ein Jai. Da kann man auch ein bisschen vorm stehen, ist jetzt auch scheißegal. Also ich fand, du hättest vielleicht den ein oder anderen Konter ein bisschen sauberer spielen können. Da hast du gemerkt, die waren platt. Also als Schallenberg, der ist da einmal mehr vorbeigepumpt bei irgendeinem Konter. Da habe ich nur gedacht, so geil, leg ihn in die Mitte, leg ihn dir auf den rechten und schlänz ihn ins lange Eck. der war fertig, als der vorne ankam. Die haben halt alles gegeben. Und,
deswegen, damit kommen also wir dann, muss sagen, es war gestern schon ein richtiger Nackenschlag. Also ich war gestern auch, wo das Spiel aus war, dachte ich mir, aber am Ende musst du ja sagen, eigentlich musst du ja stolz sein auf die Leistung. Also die Leistung war gut.
Aber bis der Gedanke kommt, das wird ein bisschen dauern.
Ich glaube, dass Muslici relativ schnell wieder in die Box, in die Spur bekommt. Denk mal zurück nach dem KSC-Spiel. Das war ähnlich doof, ja. Nächstes Spiel 1-0 gewonnen gegen,
das stimmt schon.
Ich glaube, Paderborn.
Da hast du recht. Hast du gesehen, wie Muslic, das haben wir leider nicht gefragt. Ich habe mich auch nicht getraut, weil der war ja wirklich, der war on fire. Der hat, also einmal fand ich ganz cool, die Schalker Spieler haben sich so im Halbkreis um die Schiedsrichter rumgestellt und haben den alle böse angeguckt. Das fand ich überragend. Aber hast du gesehen, Muslic ist zu Katic hin und hat sehr intensiv mit dem gesprochen. Ich weiß nicht, ob es eine Ansage war oder ob der den fertig gemacht hat. Und als die Spieler vor der Kurve sich aufgestellt haben, ist Muslic, so wie bei Braveheart der Mel Gibson, vor denen hergelaufen und hat allen Spielern irgendwas gesagt. Ich schätze mal, es war was Motivierendes. Ich weiß es nicht genau. Aber du hast bei Loris, der ist richtig, also richtig, das sah schon aggressiv aus. Kann aber auch sein, dass er die einfach nur aufgemuntert hat. Aber du hast bei Loris Karius natürlich aufgrund seines Fehlers, aber hast du schon gemerkt, das steckt denn in den Klamotten. Und ich habe mit Simon Terodde hintergesprochen, der sagte auch, Alter, das nimmst du als Spieler, das weißt du als Fan ja auch, das nimmst du mit in die Nacht. Und wahrscheinlich auch noch in den nächsten 2 Tage. Von daher, das wird jetzt ganz wichtig werden, die Jungs da rauszuziehen.
Da bin ich auch bei dir. Das wird auch jetzt nicht morgen rausgeschüttelt sein, aber das ist bis nächsten Samstag hoffentlich rausgeschüttelt und dann wird neu angegriffen. Wir haben auch viele Fragen bekommen. Wir werden heute übrigens keinen Fragenpart hinten rausmachen, weil die meisten Fragen natürlich jetzt zu den ganzen Themen waren, die wir jetzt schon besprochen haben. Aber sehr viele Fragen waren auch, ob es Konsequenzen gibt, Katic für also das Eiern für Katic kommt, ob man vielleicht auch über Karius nachdenken muss. Meine Meinung, das wäre ein absolut falsches Signal. Ja. Katic hat auch gestern gut gespielt. Also der Fehler, braucht man nicht reden, ungestüm, aber der hat jeden Kopfball da hinten gewonnen, hat richtig gut gemacht. Und man darf ja nicht vergessen, also man darf jetzt auch nicht tun, dass Ayhan hier Prime Maldini ist. Also so gut ich Ayhan finde, der hat gegen Magdeburg auch einen dummen Elfer verbockt. Also wer weiß, ob der das nicht genauso gemacht hätte. Also ich würde das so lassen und bei Karius, die Flanken, das ist ein Problem, da ist Müller besser, aber bei 1 gegen 1, den Elfmeter, die Szene in der ersten Halbzeit, 2 Szenen in der ersten Halbzeit und das ist dann halt einfach Pech. Ja, also ich würde da gar nichts ändern und ich finde, man muss also auch nicht immer den Schuldigen suchen, man macht Fehler, jeder macht Fehler und dann Mund abputzen, man gewinnt als Team, man verliert als Team und weiter geht's.
Es war ein bisschen Déjà-vu, ne? Ich war im letzten Jahr bei Schalke Hannover, war ich auch Field Reporter, hab auch da gesessen und da macht es auch beim anderen Tor, ne, dass er kurz vor Schluss da vorbei segelt. Der sieht schon maximal kacke aus, aber der hält vorher einfach, hält der Schalke ja im Spiel. Wenn Hannover 1-0 in Führung geht, geht das Spiel ganz anders aus. Also von daher, über Karius zu diskutieren, gehört sich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei Katic, das hast du gestern schon gesehen, gestern war das einfach die ersten 55 Minuten, wenn Schalke so auftritt, hat kaum einer, wahrscheinlich keiner, eine Chance, die da oben runterzuholen. Und dann ist es auch egal, ob Katic oder Ayhan.
Und man darf auch nicht vergessen, also bei aller Enttäuschung, Schalke ist ja immer noch Tabellenführer. Also das ich würde einen Punkt, Entschuldigung, ja.
Okay. Also du hast aber schon gestern auch gesehen, Hannover hat es genauso probiert wie die Vereine davor mit diesen Flanken aus dem Halbfeld so diagonal rüber, ne? Und das hat Schalke gestern super verteidigt, weil eben auch Timo Becker so aggressiv war und so gut war, dass der ja auch alles da weggenommen hat, ne?
Und Sai auch. Also die Außenverteidiger waren sowieso richtig gut.
Das ist und das hilft natürlich auch deinen Innenverteidigern, ne? Wobei bei der Szene, wo dann am Anfang, ich glaube, war Saad, der durch war, ne? Bei der ersten Nummer.
Ja, aber da das stehen ist auch sie gut gespielt.
Ist auch gut gespielt, aber
du kannst Hannover hat eine gute Mannschaft, die kannst du nicht.
Geschenkt, also, beste Auswärtsmannschaft mit dem meisten Ballbesitz und in der ersten Halbzeit war es einfach ausgeglichen.
Ja, und ich würde, ich würde ja nie jemanden den schwarzen Peter zuschieben und ich bin ja großer Muslic-Fan, tatsächlich. Also ich finde alles, was der bislang gemacht hat, richtig und gut und ich finde das überragend, wie der Schalke auch repräsentiert.
Warte, ich schreibe auf, ich weiß, was kommt.
Aber was um Himmels Willen sieht der in Bachmann? Also es tut mir leid für Yannick Bachmann. Ja, es tut mir leid für Yannick Bachmann. Aber ich sehe da einfach keinen Mehrwert. Der kommt bei Rückstand, der kommt bei Vorsprung, der hält keinen Ball fest, der macht dumme Fouls, der kann keinen Ball über 4 Meter spielen. Der ist immer bemüht. Das will ich überhaupt gar nicht absprechen. Aber da ist ja gar nichts, was da auch nur ansatzweise produktiv ist. Also ich will jetzt kein Hate gegen Yannick Bachmann. Gott behüte. Ist ein bestimmt ein lieber Kerl. Aber was sieht Muslic in dem? Ich verstehe es nicht. Das war gestern unterirdisch. Ich hab auf dem Spiel auf der Couch gedacht, okay, wir spielen 9 gegen 11 oder 9 gegen 12. Also es ist ja unfassbar. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel.
Auch 9 gegen 12, auch gut.
Ja.
Schön den Chili nochmal rübergeschoben. Gut, Robert.
Also, und wenn du auch das letzte Spiel, auch gegen Magdeburg, da war es genauso. Und auch, also ja. Ich verstehe, das ist immer eine der ersten Wechseloptionen. Und also das verstehe ich nicht. Also bin absolut sprachlos.
Ich wusste genau, was kommt, weil ich habe ja deine Wut gestern auch in deiner WhatsApp gelesen. Das Lustige ist, Robert hatte mir geschrieben und ich habe so nahezu den identischen Wortlaut seiner WhatsApp zu Simon Terodde 5 Minuten vorher gesagt. Der Bachmann ist vor uns hergelaufen. Also, ja. Ich habe auch gesagt, warum bringt er den? Der macht keinen Ball fest, der kann verliert alle Zweikämpfe, macht dumme Fouls, also überflüssige Fouls und hat gar keinen Impact ins Spiel. Weder bringt er Sicherheit rein, noch bringt er Ruhe rein, noch bringt er irgendwas anderes rein. Ich verstehe es nicht. Und Simon guckte mich nur an und sagte, ja, er hatte dann, glaube ich, auch gerade mit den anderen Spielern zu tun. Und bing, Robert schreibt genau meine Gedanken. Er hat gesagt, alles klar, hast du uns zugehört. Ja, ich brauche da nichts zu sagen, ich bin komplett bei dir.
Also das Einzige, was ich verstanden hätte, wenn man den rein einwechselt, um ihn in die letzte Reihe zu stellen, um noch einen kopfballstarken Spieler zu haben. Okay, geschenkt. Aber im Mittelfeld, warum bringe ich nicht einen Tchibara oder einen Gomez, der wenigstens Schnelligkeit hat, wo du zumindest, also den kannst du ja auch nicht lang schicken. Da ist er auch nicht lang schnell genug. Also ja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht.
Ich fand's auch. Also ich glaube, du hättest tatsächlich mehr aus der Unterzahl rausholen können. Also das hört sich komisch an, aber du hattest ja diese 3-4 Momente. Und ich hatte auch gedacht, klar musst du jetzt Moussa Sylla auch ein bisschen aufbauen, aber von der Geschwindigkeit her für diese, jetzt rennen wir sie über den Haufen, wäre vielleicht Gomez tatsächlich die bessere Wahl gewesen, weil ich glaube, der hat nochmal so 3 km/h mehr auf der Tube.
Hat er, ich fand Sylla trotzdem ordentlich. Der hat sich reingegangen, der hat gepresst. Der hat versucht, der hat gemacht, das war in Ordnung.
Ja, das ist richtig.
Gut, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Ausgangslage. Also Schalke hat jetzt 51 Punkte. Es hat ja keiner dahinter gewonnen, das muss man ja sagen. Auf Darmstadt hat man die Führung sogar um 1 Punkt ausgebaut. Man ist jetzt 2 Punkte vor Platz 2, 3 Punkte vor Platz 3 und 4. Und Hannover ist weiterhin 5 Punkte dahinter. Die Hertha hat es in letzter Sekunde auch verbockt. Deswegen, die sind weiter 10 Punkte. Da würde ich sagen, die sind weiterhin
die Tordifferenz,
weg.
Mein Lieber. Ich bleibe
Aber die Tordifferenz ist auch nicht, was man nicht aufholen kann. Also Darmstadt scheint weg zu sein, alle anderen, ich meine Elversberg hat plus 16. Ne? Aber nur Darmstadt, Elversberg hat plus 16, wir haben plus 14, Paderborn plus 13, Hannover plus 11. Also das ist alles relativ nah dran. Problem ist, wir haben natürlich weniger geschossene Tore, das ist auch nochmal ein Tor wert. Ja. Nichtsdestotrotz, man hat immer noch die 4 Heimspiele und also gegen Düsseldorf, Karlsruhe, Braunschweig und Münster. Das sind, wenn man die 4 Spiele gewinnt, sind das 12 Punkte. Das sind 63. Wenn man auswärts noch 4 Punkte holt, sollte das trotzdem reichen. Aber natürlich ist es bitter, wie es jetzt gelaufen ist. Trotzdem, wie siehst du jetzt die Ausgangslage da oben?
Also ganz ehrlich, mit dem Sieg gestern hätte ich gesagt, für mich wäre das so ein Knackpunktspiel gewesen. Ne? So aufzutreten gegen einen direkten Konkurrenten, gegen die beste Auswärtsmannschaft, dann hätte ich gesagt, haben die jetzt einen Lauf, Tetere und los geht's. Und du hättest einen Puffer gehabt auch für eine Niederlage. Eine dumme Niederlage mit einer dummen Schiri-Entscheidung, die in dieser Saison ja durchaus möglich ist immer, hättest du dir dann einfach erlauben können. Ne? Und wie gesagt, Tor, ich bleib ja dabei, ich habe irgendwie so ein ganz, ganz, ganz schlimmes Bauchgefühl, dass die Tordifferenz hinterher entscheidend wird. Ey, ich will's nicht hoffen. Naja, aber ich fand's ganz schön, die Übersicht. Es spielen ja noch ganz viele da oben gegeneinander. Da wird sich noch viel regeln. Ich glaube, Hannover hat die meisten direkten Duelle, ne?
Mit Darmstadt alle spielen, alle spielen noch gegen alle. Das war jetzt das Erste. Also Hannover spielt noch gegen drei, wir spielen noch gegen drei und alle anderen spielen noch gegen alle vier.
Ah, okay, alles klar. Ja, dann
habe ich gestern sogar nachgeschaut.
Ich sag da gar nichts zu. Also wir legen ja jetzt nach. Ne? Nächste Woche spielt Hannover Freitag schon gegen Braunschweig das Derby. Jetzt kannst du nur hoffen, dass der Konnetka da irgendwie mit seiner alten, der hat ja durchaus eine Schalker Vergangenheit, der neue Trainer von Braunschweig, dass der da was macht. Elversberg zu Hause gegen Bielefeld, boah. Da glaube ich nicht, auch wenn die Arminen zuletzt echt stark waren, aber da glaube ich, da wird Elversberg gewinnen und Paderborn spielt zu Hause gegen Dresden. Dresden ist gut, Paderborn zu Hause aber auch. Also ich glaube, dass tatsächlich die drei vorlegen werden und dann spielen wir in Darmstadt abends.
Puh. Ja gut, natürlich, Schalke ist nächste Woche das einzige Team, das auswärts spielt. Schalke war dieses Jahr, diese Woche das einzige, das daheim gespielt hat. Selbst wenn es so ist, wie du sagst, mein Gott, dann ist man halt punktgleich und vielleicht auch nur Vierter, aber und also vorausgesetzt Schalke verliert, aber es ist ja trotzdem danach auch noch alles möglich. Ja, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Dann hätte man zwei dieser direkten Duelle vorbei weg. Wichtig wird auf jeden Fall sein, also natürlich nach Möglichkeit ja, in Darmstadt was holen.
Genau, wie trittst du jetzt auf, ne? Und wie ersetzt du Edin Dzeko, ne?
Das genau. Bevor wir dazu noch kommen, ja. Könnten wir noch eine oder zwei User haben noch eine Frage gestellt, und zwar, wie ist die Stimmung jetzt in der Mannschaft? Jetzt erst Rechthaltung oder geknickt? Das hat ja. Jan Reinhardt gefragt und H. Himmelmann hat gefragt, was wird das mit der Mannschaft machen? Was denkst du? Ist es Option A, dass sie jetzt erst recht machen, oder Option B, dass sie ein bisschen geknickt sein werden?
Ja, haben wir gerade ja schon angerissen, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass das schwer zu verdauen sein wird. Also ne, 2-2 ist ja im Endeffekt nichts passiert in der Tabelle, aber die Art und Weise, wie, und ich glaube auch, dass bei jedem Fan schleicht sich ja der Gedanke ein, oh nein, jetzt spielen wir ohne Edin Dzeko. Das ist auch in der Mannschaft so. Du siehst ja, welchen Impact der in diese Mannschaft auch hat, ne? Und was für einen Stellenwert der in der Mannschaft hat. Aber ich habe, also wenn nicht Miron Muslic, kann die Jungs irgendwie motivieren. Bin mal sehr gespannt. Also die haben jetzt tatsächlich die ganze Woche kein öffentliches Training bis Donnerstag. Donnerstag ist die erste und ich glaube auch einzige öffentliche Einheit. Das heißt, die ziehen sich erstmal ein bisschen zurück. Bin gespannt, ob es was bringt.
Ja, schauen wir mal. Ich halte beides für möglich. Ich muss aber sagen, ich vertraue da Muslic. In der Hinrunde hatten wir das nach dem KSC-Spiel auch so ein ganz spätes Gegentor. Eine Woche später hat man Paderborn zu Hause deutlich, also nicht deutlich, aber verdient geschlagen. Es war, glaube ich, 1-0. 2-1 war es. Aber ja, genau. Nach Rückstand, aber eine der besten Leistungen. Und
da war der Schiedsrichter, weißt du noch? Der so langsam nach außen
gelaufen ist. Also ich mache mir da keine großen Sorgen, eher dass halt Dzeko ausfällt, das ist eher das Problem. Ich glaube, die Mannschaft wird wieder auf den Punkt da sein, und ich glaube auch tatsächlich, dass sie jetzt zeigen will, auch es geht auch ohne Dzeko, das wird schwer, aber ich glaube, dass da die Mannschaft gewillt ist. Die Frage ist, und da sind wir jetzt beim letzten Punkt zum sportlichen Part von Hannover, wie wird Schalke ohne Dzeko spielen? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie schätzt du es ein?
Also grundsätzlich ist es so, den Impact, den Edin Dzeko in das Spiel hat, der ist ja wirklich immens. Der ist einfach so viel besser. Er hat natürlich den Impact einmal auf den Gegner, weil die den doppeln müssen. Das macht was mit dir, wenn du gegen Edin Dzeko spielst. Vor allem, wenn du weißt, was der gerade für eine Torquote hat, ne? Aber halt auch auf die eigene Mannschaft, weil der dir einfach, du siehst ja auch, wie viel der den anderen Spielern bringt, wie plötzlich ein Kenan Karaman ganz andere Freiheiten und Möglichkeiten hat. Trotzdem ist Schalke auch in der Hinrunde Herbstmeister geworden ohne Edin Dzeko. Und das muss jetzt die Herangehensweise sein. Also es wäre die einfachste Lösung vorne, einfach 1-1 zu tauschen und Musa Sida dorthin zu stellen. Ich denke, das wird auch das sein, wie Miron Muslic das angehen wird, weil so hat die Mannschaft ja auch theoretisch schon funktioniert. Oder er stellt halt komplett auf Hinrunde um. Das könnte man auch machen, weil das halt super funktioniert da. Nimmt Eihan rein und stellt das System komplett um. Ich weiß halt nicht, ob die neuen Spieler in diesem System dann so gut funktionieren. Also das ist halt so die Frage. Im Endeffekt hat in der Hinrunde dieses System sehr gut funktioniert, weil man hinten einfach so sicher stand. Und wenn man jetzt in Darmstadt spielt, das wird wahrscheinlich das schwierigste Spiel noch in dieser Restsaison, würde ich sagen. Kann das natürlich auch ein Fingerzeig da sein, wenn du was da holst. Wenn sie da defensiver spielen, dann spricht da natürlich eher was für zurück, back to the roots, nämlich zu der Hinrundenaufstellung.
Ja, ich stimme zu. Ich glaube, das sind die zwei Optionen und ich glaube auch, dass sich Muslic für Option A entscheiden wird. Ja. Der Vorteil von Option B ist, wenn du natürlich Eihan reinbringst, Fünferkette spielst, also bei Njai habe ich keinerlei Zweifel, dass der auch in der Fünferkette spielen kann. Auch Šiš und Ljubicic sind sehr spielintelligent, habe ich auch wenig Zweifel.
Dann würdest du die beiden quasi Lösung packen, wäre, dann würdest du die so, das ist ja eigentlich dann ein 3-2-2-2-2, so war das ja eigentlich immer, ne?
Also ich würde das dann so machen, dass ich also 5 hinten, dann im Mittelfeld praktisch die Doppel-6 und die zwei Zehner praktisch davor, also das wäre dann Ljubicic und Auschisch. Und Karaman wäre der Zielspieler für mich. Also ich würde, weil Karaman einfach noch der Größere ist, den vorne reinstellen. Da verliert er ein bisschen Impact, aber der war jahrelang Stürmer, der kann das spielen. Das wäre die Option und da würdest du dir dann natürlich die Option geben, bei Rückstand mit Sylla nochmal eine andere Würze reinzubringen, nämlich das System dann umzustellen und mit Sylla nochmal offensiv zu bringen. Wenn du natürlich mit Sylla beginnst, klar, dann kannst du Gomis bringen, aber wenn du natürlich einem Rückstand hinterherläufst, ist Gomis natürlich auch nicht so effektiv, weil seine Geschwindigkeit dann einfach auch nicht so zum Ding. Ich bin echt gespannt, aber ich denke, diese zwei Optionen gibt es und wir werden sehen, für was er sich am Ende dann entscheidet.
Also das wird echt super spannend, weil die Frage ist natürlich, wie begegnest du Darmstadt 98, ne? Die ja schon, also ich finde, einen Großteil ihrer Tore ja wirklich dann spielerisch lösen, wenn sie mit Tempo von hinten kommen, ne? Also eigentlich darfst du, ich weiß gar nicht, ob man die so hoch anlaufen darf.
Naja, im Hinspiel hat es ja gut funktioniert. Da hast du die, Alter, steckt. Da hatte, auf Schalke hatte Darmstadt keine Torschance.
Ja, ich glaube, also du hattest ja, glaube ich, gesagt, Kohfeldt hat gesagt, Hornby kommt zurück, ne?
Davon geht er aus, sagt er.
Der hat die Oberschenkelverletzung.
Schauen wir mal. Auch Darmstadt hat Qualität, beste Offensive. Ich finde trotzdem, Schalke muss sich da auch ohne Sylla nicht verstecken. Also auch Šiš und Ljubicic sind trotzdem Upgrades. Man wird sehen. Das ist für mich jetzt ein marginales Upgrade. Ich finde, dass Vitali Becker das schon auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber klar, du hast da auch keinen Qualitätsverlust immerhin, wenn überhaupt. Genau. So, und dann kommen wir, nachdem wir jetzt das sehr, sehr lang, machen wir den nächsten Part ein bisschen schneller. Und zwar gestern, heute Nacht, waren ja die Oscars. Ich bin sogar extra wach geblieben oder andersrum, ich bin sogar extra aufgestanden. Vergeben Dirk und ich jetzt die Schalke-Oscars, die Schalker Markt-Oscars sozusagen. wir haben 1, 2, 3, 6 Kategorien. Oscar für die beste Partie, Oscar für den größten Erfolgsfaktor, bester Spieler, bester Youngster, bester Sommerneuzugang und Winterneuzugang. Das sind 3, 6, ja genau. Dirk, dann fangen wir an. Die beste Partie in dieser Saison, was war das für dich?
Es wäre jetzt fast gestern gewesen. Aber von der Stimmung her im Stadion war es Magdeburg. Weil danach, also diese Szene, dass sie mit Spielern in der Kurve und so, war das einfach von der Atmosphäre her, ich würde jetzt gar nicht sagen spielerisch, aber die Atmosphäre in der Arena war da so elektrisierend, dass sich das einfach bei mir so eingebrannt hat. Also spielerisch gibt's mit Sicherheit andere Spiele, aber wie gesagt, diese Szenerie danach war für mich einfach so das beste Spiel von der Atmosphäre her.
Von der Atmosphäre stimme ich zu. Das beste Spiel für mich war tatsächlich das Hinspiel gegen Hannover. Das 3-0. Ich finde, da ist Schalke auch aufgetreten. Da gab es ja auch noch Zweifel. Oh, können die auch gute Teams? Das war damals auch das erste Spiel gegen diese Top 5 oder Top 6, wenn man da Hertha noch, das hat man auch gespielt, aber und das fand ich beeindruckend. Relativ schnell die 2 Tore gemacht, dann souverän verteidigt hinten raus das 3-0. Fertig. Das fand ich so ein richtiges Statement-Sieg. Da ist man auch aufgetreten. Mit einer gewissen breiten Brust, was ich auch in der ersten Halbzeit gestern gesehen habe, fand ich richtig gut. Dann kommen wir zum größten Erfolgsfaktor. Kann alles Mögliche sein. Was ist für dich der größte Erfolgsfaktor, dass es in dieser Saison so läuft?
Frank Baumann. Weil, also das muss man wirklich sagen, was der für eine Ruhe in diesen Verein gebracht hat, für eine Struktur, die vorher nicht da war, für ein Know-how, was vorher nicht da war, für einen neuen Umgang untereinander, miteinander, der vorher ziemlich auf der Strecke geblieben ist, und auch dem Verein in der Außendarstellung ein ganz anderes Bild gibt, was vorher nicht da war, ist das für mich mit Abstand der wichtigste und größte Erfolgsfaktor bei Schalke 04.
Ja, ich gehe trotzdem in Richtung Muslic.
Aus dem den Grund, Baumann weil der, geholt hat.
Den Baumann geholt hat, richtig, aber der Schalke auch extrem gut repräsentiert, was Baumann auch macht. Ich erinnere an die Rassismusgeschichte im Pokal, ich erinnere an das Hinspiel in Bielefeld, als Krodowski, glaube ich, da am Boden lag und dass man da zuerst sich erkundigt, wie es dem geht. Dass der es auch geschafft hat, einer Mannschaft ein Gesicht zu geben, und der ist aus meiner Sicht für den sportlichen Erfolg am unmittelbarsten beteiligt. Aber wie du sagst, Baumann hat ihn geholt, deswegen keine Widerrede. Ich würde da auch nicht dagegen argumentieren. Dann kommen wir zum besten Youngster unter 23 Jahren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wer ist es für dich?
Ja, schon Vitali Becker eigentlich.
Ja, Vitali Becker wäre es für mich nach der Hinrunde gewesen. Ich finde jetzt im gesamten Ding ist es Eihang. Weil.
So, ja, okay, das ist natürlich frech. Ich fand nur, weißt du, bei Mercan hat man das, finde ich, schon gesehen, dass der das kann. Der kann das ja schon in der Jugend, war der einfach schon so überragend. Und bei Vitali war es so, aufgrund seiner Verletzungshistorie und aufgrund dieser ganzen Sache, der war ja eigentlich schon abgeschrieben. Der sollte ja schon nach Ried verliehen werden. Und der Trainer sagt, nee, du bleibst. Und dann das so zu schaffen, dass er so wichtig wird und so groß aufspielt. Ich finde, das ist dann, bei Mercan war es einfach so, da war das voll klar, dass der durchschlagen wird. Weil der einfach in der Jugend schon so gut war, auch Verletzungspech gehabt. Aber dass der einfach, der hat schon in der Jugend gespielt, als wenn er das seit 200 Jahren macht. Und bei Vitali war das halt nicht abzusehen.
Also wenn die Kategorie gewesen wäre, welcher Youngster hat am meisten überrascht, wäre ich auch bei Vitali. Und ich glaube auch prinzipiell, dass Vitali, wenn er fit geblieben wäre, auch die klare Nummer 1 ist in dem Ranking. Die Verletzung, dafür kann er natürlich nichts, da ist halt ein bisschen Unglück. Aber ich finde, Eihan hat es einfach über mehr Spiele gezeigt und auch, also du siehst auch, Becker fiel in der Hinrunde aus, der hat das einfach ohne Wenn und Aber kompensiert. Nichtsdestotrotz, Schalke kann froh sein, beide zu haben. Und Elfausi würde da auch, glaube ich, noch da drunter fallen. Ah. Ich glaube, der ist auch, aber den muss man auch nennen, aber der hat auch in der Rückrunde auch nochmal einen Schritt zurück. Aber gestern die Flanke zum 2-0.
Alles gut. Endlich mal wieder einen direkten Einfluss beim Tor. Ich glaube, das tut ihm auch ganz gut. Übrigens, eine kurze Sache noch bei Vitali Becker. Ich hatte ja vermutet, dass es auch eine Bänderverletzung geben könnte. Da hat Schalke nochmal reagiert und hat gesagt, wir haben euren Podcast gehört. Das ist tatsächlich falsch. Es sei keine Bänderverletzung. Das Gelenk sei nur sehr gestresst worden durch den Aufprall. Also ist egal, fällt trotzdem aus.
Ja, hoffen wir, dass es vielleicht nach der Länderspielpause vielleicht wieder reicht. Aber das Gute ist, mit den Jai ist Schalke da gut aufgestellt. Ja. So, dann der beste Sommerneuzugang.
Da war ich tatsächlich nicht ganz sicher. Da hätte ich jetzt Elfausi gesagt, weil der einfach, also das war ja nicht abzusehen, dass der aus der dritten Liga diesen Sprung so schnell, so gut schafft. Also vor allem auch in der dritten Liga, das ist halt einfach, das darfst du nicht vergessen, das ist halt ein großer Sprung. Und der hat ja da schon mit seinem ganzen Lauf, war ja da schon laufstärkster, zweikampfstärkster Spieler von den Werten her aller drei Ligen. Und das dann so direkt mitzunehmen und umzusetzen in der zweiten Liga. Ich fand, die Hinrunde war auch bombenstark. Rückrunde fällt er natürlich jetzt dadurch ein bisschen ab, ne?
Bisschen unglücklich in der Rückrunde, aber immer noch absolut okay.
Trotzdem, also ist das für mich. Der Beste.
Ja, für mich ist es Katic. Also Abwehrchef, klar, in der Rückrunde auch ein paar Momente, wo es jetzt nicht so gut läuft. Jetzt auch gestern der Elfmeter, aber der ist für mich der für diese Stabilität in der Hinrunde steht. Das war für mich überragend. Ich finde auch, dass zum Beispiel Kurucay vielleicht sogar der etwas bessere Innenverteidiger ist.
Ja, definitiv.
Weil er im Aufbauspiel besser ist und auch im Zweikampf sehr gut. Aber Katic ist einfach diese Säule da hinten, die vorangeht, die das alles zusammenhält. Und das ist schon jeder Kopfballgewinn, der das ist.
Ich finde den halt so unnahbar, weißt du? Der ist so in den Interviews auch, der ist als echt super. Also der ist immer super aufgeräumt. Das sind immer ganz starke Interviews, weil der halt auch nicht so Blabla sagt, sondern da merkst du schon, da ist auch was hinter. Aber ich finde den so, also als Reporter komme ich an denen nicht ran. Also ich werde aus dem nicht schlau so. Das ist jetzt Soft Skills, ne? Da wird ja sagen, boah, halt die Schnauze, der spielt gut. Aber ich, also ich finde dann Elfausi irgendwie so, den, mit dem kann ich mehr anfangen als Typ.
Ja, ohne Wenn und Aber, aber ich bewerte ja tatsächlich nur sportliche Kriterien.
Ja,
ich habe ja beide noch nicht interviewt. So, und jetzt waren wir bei 5 Kategorien anderer Meinung. Ich bin relativ sicher, beim besten Winterneuzugang dürften wir einer Meinung sein.
Ja, also jetzt willst du ja Edin Dzeko hören. Jetzt muss ich ja, eigentlich muss ich ja, man muss ja mal ein bisschen anders entscheiden als ja, nein, ich sag, na klar, ist Edin Dzeko.
Also alle 4, Gott. Im Grunde sogar alle 5 haben eingeschlagen. Ich finde Ausschieß überragend. Ndjai haben wir auch gesagt. Ndjai wäre der, der mich am meisten überrascht hat. Aber Dzeko ist es. Also sorry, da gibt es keine. Den Oscar hat er sich verdient. Auch
und jetzt trotz wird er dass du den jetzt ausbremst, ne? 6. Tor war es, glaube ich, oder?
Ja, alle zu Hause. Ja, ich glaube 6. Tor, ich glaube 9. Scorer im 8. Spiel oder irgendwas. Das ist unfassbar.
Ja.
Also die Leute, die da gesagt haben, dass da bin ich skeptisch, die können ihren Take mal ganz schön essen von damals.
Hype kann ich nicht verstehen, sage ich da nur.
Ja, aber ist auch egal.
Ja, alles gut.
Und damit sind wir, haben wir den Themenkomplex mal ganz gut durch. Und damit wären wir bei Dat ist geil. Dirk, du hast da eine nette Geschichte gefunden.
Ja, und zwar liebe Grüße nach Mallorca, denn der erste Fanclub auf Mallorca ist gegründet worden. Königsblau Mallorca heißt er. Und der Dominik hat unter anderem diesen Fanclub gegründet. Ich habe den auch mal bei Instagram bei mir verlinkt. Die haben innerhalb von einer Woche über 100 Mitglieder bekommen. Die sind sowohl auf der Insel als auch woanders, also auch welche, die von hier dann da Mitglied werden, haben 2 Vereinskneipen direkt an der Playa, also am Ballermann, das Franks und das Latino, glaube ich. Latino, Kleiner Prinz. Da werden die Spiele, auch gestern das Spiel Schalke gegen Hannover, sogar mit Kommentar gezeigt. Das ist, manchmal läuft ja auch die ganze Zeit Musik. Und die haben einiges vor, wollen auf jeden Fall in diesem Monat noch die 200er-Marke knacken. Und es gibt tatsächlich den irren Plan, dass sie irgendwann eine Auswärtsfahrt zu einem Heimspiel machen, von Mallorca nach Gelsenkirchen zur Arena mit dem Bus, und haben gesagt, wenn wir das organisieren, muss ich von Sky dabei sein und darüber einen Bericht machen. Ich habe dämlicherweise gesagt, ich mache das. Königsblau Mallorca. Also ich glaube, das wird viele Schalke-Fans freuen, weil es gibt auf Malle ja so als Kölner weißt du, wo du hingehst, um Schalke zu gucken, als Düsseldorfer weißt du, wo du hingehst, um die Fortuna zu gucken. Ja, als Kölner gehst du natürlich dahin, wo du den FC siehst. Entschuldigung.
Ja, wollte gerade sagen.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Kölner auch, der gerne die Schalke guckt. Und jetzt gibt es auf jeden Fall auch Anlaufstellen für alle Schalke. Also Königsblau Mallorca, wer Mitglied werden will, die Jungs wachsen gerade sehr stark.
Wunderbar. Es gibt auch noch, als zweite Option hätte es ja auch noch gegeben, es gibt ja diesen Schlösserzaun in Gelsenkirchen, da hast du gestern drüber berichtet, auch eine schöne Geschichte, kannst du auch noch kurz was sagen.
Ja genau, die Familie Aschmies hat in Gelsenkirchen Erle, kommst du aus Erle, sagt man bei uns, ist so fußläufig 10 Minuten von der Arena, im Krammwinkel 3 in Gelsenkirchen-Erle einen Zaun hingesetzt, weil der kleine Sohn, der Lennox, mal irgendwann ein Schloss an den Gartenzaun gemacht hat, vom Vorgarten. Und dann ist dieses Schloss, kriegen sie nicht mehr ab, weil sie den Schlüssel verlegt haben. Und dann haben sie gesagt, ey, dann können wir das doch nutzen. Alle, die irgendwie Wünsche oder Pärchen oder was auch immer, können ihr Schlösschen da an den Zaun klemmen. Ist auch schön im Vorgarten mit einem fetten Schalke-Fahne, schön dekoriert. Hängen jetzt, ich würde mal sagen, so 150 bis 200 Schlösser hängen schon in Anlehnung an die 1000-Freunde-Mauer. Also wer einen kleinen Gag haben möchte, kann im Krammwinkel 3 in Gelsenkirchen-Erle ein Schlösschen dranhängen. Sie wollen bis zum Aufstieg 1000 haben. Das ist eine große Hausaufgabe, aber ich sag mal so, ist machbar.
Gut, schauen wir mal. Gut, und dann kommen wir noch ganz kurz zu dem Punkt. Edin Dzeko haben wir ja heute auch schon zuhauf beleuchtet. Der wird morgen tatsächlich 40. Dirk, spielt er auch mit 41 noch auf Schalke?
Ja, also ich glaube, also da ist alles gesagt, was wir wissen, und alles, was neu erzählt wird, stimmt nicht. Die beiden Parteien werden sich im Sommer zusammensetzen und überlegen, was macht Sinn und was nicht. So, wenn Bosnien sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und wenn Schalke aufsteigen würde, was gäbe es für diese Karriere einen besseren Abschluss als Schalke zum Aufstieg geschossen zu haben und einmal bei der WM mit Bosnien gewesen zu sein. Meiner Meinung nach darfst du nicht den Fehler machen. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide Parteien werden sich zusammensetzen und überlegen, macht das Sinn oder nicht. Da gibt es auch keine Vorgespräche oder so. Dass Schalke gerne würde, ist ja wohl selbstverständlich, weil Dzeko einfach funktioniert. Die Frage ist halt, ne, Familie wohnt in Italien, seine Kinder, der sieht die nicht so häufig. Also da kann man nichts zu sagen. Übrigens, die Woche jetzt war eigentlich ganz anders geplant, ne? Wenn der 40 wird. Ich glaube, da hätten wir ihn sicherlich auch nochmal in einem Interview bekommen. Es gibt massig Interviewanfragen von internationalen Medien. Ich glaube, durch diese rote Karte ist da leider ein bisschen was durcheinander geworfen worden. Also bin mal gespannt, wann wir Dzeko das nächste Mal im Interview bekommen. Also gestern durfte er nicht sprechen.
Ich hoffe einfach mal. Ich denke, dass es auch nochmal eine sportliche Herausforderung wäre, Schalke dann in der Liga zu halten.
Ja.
Ich stimme zu. Also wenn Schalke nicht aufsteigen sollte, wird der nicht bleiben. Also nochmal eine Saison, zweite Liga. Ich glaube, das ist auch für ihn dann keine sportliche Herausforderung. Der hat jetzt gesehen, okay, der ist einfach zu gut für die Liga. Das glaube ich, reizt ihn nicht. Also da glaube ich, da wird er sagen, ey, ich habe alles versucht, hat nicht gereicht. Viel Glück euch. War eine tolles halbes Jahr. Aber wenn Schalke aufsteigt, schauen wir mal. Und dann gab es unter der Woche noch Frank Baumann, der bei den Kollegen der WAZ gesprochen hat. Also viel hat er nicht gesagt, aber ein bisschen was hat er eben schon erzählt. Unter anderem hat er verkündet, dass Henning Matriciani kein neues Vertragsangebot bekommen hat. Aber das ist eine bisschen verwirrende Aussage, oder Dirk?
Ja, die Aussage ist klar, aber ich glaube, das Problem war einfach, dass Henning Matriciani davon nichts wusste. Und das war so Frank Baumann nicht klar. Also ich glaube, es war einfach ein Kommunikationsfehler, der eigentlich, glaube ich, Frank Baumann nicht unterlaufen darf und normalerweise auch nicht unterlaufen würde, so wie ich ihn einschätze und kenne. Da ist er einfach auf den falschen Fuß erwischt worden und das ist natürlich dann jetzt maximal kacke gelaufen, weil Henning ist hat die Nachrichten auf dem Handy, ist quasi sein Handy geschmolzen und der sagte, was ist denn jetzt los? Also inhaltlich kann man das durchaus verstehen, dass Schalke sagt so, hey, das bringt uns finanziell nichts mehr, der bringt uns sportlich nichts mehr. Schalke hat ihm angeboten, dass er seine Wiedereingliederung und einen auch Trainingsbetrieb bei der U23 mitmachen darf, auch wenn er keinen Verein hat, sondern dass er sich fit halten kann, so ein bisschen Parallelen zu Marcel Sobotka. Auch wenn der da ja aus Düsseldorf kam, aber der hat ja keinen Verein mehr gehabt. Ich finde, das ist inhaltlich aus der jetzigen Sicht von Schalke 04 auch vollkommen okay. Das Problem von Frank Baumann ist, dass der da, ich sag jetzt mal, bisschen überspitzt, das Problem Matriciani geerbt hat, ne? Also vor Frank Baumann hat einfach der Verein Henning Matriciani, alle Verantwortlichen in allen Positionen haben Henning Matriciani so dermaßen über den grünen Klee gelobt und vielleicht auch in ein Regal gepackt. Vielleicht eine Nummer zu hoch, dass Frank Baumann das jetzt so geerbt hat. Ne? Also Henning Matriciani ist ein super Typ, ein so korrekter Typ, der den Verein auch so toll und mega repräsentiert, dass es mit Sicherheit auch Überlegungen gibt. Wir haben das ja damals auch gesagt, bei anderen Spielern, bei ähnlichen Situationen im Verein, dass man gesagt hat, ey, wenn er sich verletzt, dann geben wir dem einen Vertrag, na klar. Ne? Ich glaube, dass das Schalke hätte machen müssen, weil sie ihn halt in dieses Regal da oben gepackt haben, weil sie ihn so präsentiert haben als den Supertypen. Nur die Leute sind jetzt alle nicht mehr da und Frank Baumann hat das jetzt halt geerbt. Von daher aus der Sicht jetzt, mit dem jetzigen Plan von Schalke 04, dass sie sagen, in der U23 möchten wir gerne anderen Spielern Platz geben und so, kann ich das nachvollziehen. Die Art und Weise, wie es jetzt verkündet wurde, war maximal kacke. Ich glaube, dass da aber auch Gespräche jetzt schon geführt wurden und Entschuldigungen erfolgt würden und dann würde ich es auch jetzt nicht größer machen, als es ist.
Ja, mein Live kann immer mal zu Sachen kommen, die man dann sagt, die dann vielleicht nicht ganz so sind. Also da würde ich auch jetzt niemanden einen Strick draus drehen. Genau, also wer kennt das nicht? Also es ist halt bei Live so. Ist halt,
das für Henning tut es mir halt leid, ne? Also aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der der hat einen sehr guten Vertrag auf Schalke gehabt, das ist kein Geheimnis, da kann er aber auch gar nichts für. Ne? Ich hätte den auch unterschrieben. Und wie gesagt, wenn du aber vom Verein halt die ganze Zeit immer gesagt bekommst, wie wichtig du bist, dann erwartest du vielleicht auch, dass der Verein dich entsprechend dann trägt und dass das vielleicht anders geregelt wird. Aber wie gesagt, wollen wir es jetzt nicht größer machen, ist dumm gelaufen. Ich denke, die beiden Parteien werden das aufarbeiten.
Ja, definitiv. So, und dann kommen wir schon Richtung Ende. Wir kommen zu, was macht eigentlich? Und da habe ich mir dieses Mal überlegt, bevor wir zum eigentlichen, was macht eigentlich, Matthias Kreuzer, kurze Info, der ist jetzt wieder in der zweiten Liga aktiv, ist Co-Trainer unter Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und bei was macht eigentlich, habe ich mir überlegt, okay, alle, wir ja auch, schwärmen ja von Moussa Ndiaye. Und da habe ich mir überlegt, Linksverteidiger mit Barca-Vergangenheit. Da hatten wir doch schon mal einen. Und natürlich hatten wir einen. Und zwar Juan Miranda, der 2019 damals aus Barcelona kam. Als 19-Jähriger, eine Leihe über 2 Jahre. In der ersten Saison, das war die Corona-Spielzeit unter David Wagner, wir erinnern uns, 18. Spieltag, 2:0 gegen Gladbach, vor den Bayern danach kein Spiel mehr gewonnen, für Gott weiß wie lang. In der ersten Saison 12 Pflichtspiele, 1 Assist und 3 gelbe Karten, 811 Minuten. Die Vorlage war übrigens ein Befreiungsschlag auf im DFB-Pokal, wo man aus einem 0:2 gegen Hertha BSC noch ein 3:2 gemacht hat. Torschütze übrigens, Benito Raman. Also, da sieht man mal, wie lang das schon her ist. Im Endspurt der Liga war er allerdings gesetzt, hat die letzten 6 Spiele alle von Beginn an gemacht und 3 davon über 90 Minuten. Dennoch wurde die Leihe dann nach einer Saison abgebrochen. Und er hat auch im Interview danach mit der spanischen Sport davon gesprochen, dass er keine gute Zeit in Deutschland hatte, weil er nicht viel spielte. Aber er sagt, er sei da auch gereift. Und tatsächlich, seine Karriere hat dann auch eine gewisse Wendung genommen. Barca verlieh ihn direkt weiter zu Betis. 2021 dann der fixe Wechsel zu Sevilla, hat dort mal mehr, mal weniger gespielt, würde mal sagen, erweiterter Stamm. Und 2024 dann der Wechsel zu Bologna, dort absoluter Stammspieler, erste Saison gleich mal 6 Tore vorbereitet, also richtig gut. Und in dieser Saison ist gerade mit Verletzungen am Hüftbeuger, war kurz raus, aber ansonsten auch gesetzt, diese Saison auch 34 Pflichtspiele, 1 Tor, 1 Vorlage. Also der ist seinen Weg gegangen, ist jetzt mittlerweile ja auch kein Küken mehr, ist 26. Ja, Dirk, hast du Erinnerungen noch an ihn oder ist der mehr oder weniger so unter dem Radar durchgeflogen?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, mit solchen Spielern auch irgendwo im persönlichen Kontakt zu kommen, weil so ein typischer, der spricht gar kein Deutsch, kaum Englisch, musste da auch von den Spielern ein bisschen getragen werden. Da ganz wichtig, dass Omar Mascarell noch da war, der so ein bisschen die Spieler auch dann an die Hand genommen hat. Damals war das noch so, also wir unterhalten uns ja immer über die Sprache, ne? Klar, Kabinensprache ist Englisch, viele sprechen jetzt ja auch Französisch und so, aber trotzdem hat Deutsch ja auch irgendwo auch ein Gewicht, ja. Also das hat ja auch was damit zu tun, ob du dich als Spieler mit dem Verein und mit den Begebenheiten auch ein bisschen befasst und auch auseinandersetzt und dich auch committest damit, ne? Und ich weiß, damals war das immer so, dass die Spieler mal Deutschunterricht bei Bodo Mensa hatten. Das war der im Endeffekt die komplette Knappenschmiede erfunden hat. Und Schalke damals international, der hat mega krasse Kontakte überall hingehabt in die ganze Fußballwelt und quasi Schalke international immer vernetzt hat und alles organisiert hat. Der hatte Sprachunterricht diesen Spielern gegeben, aber aufgrund der vielen Termine sind die dann dieser Sprachunterricht immer ausgefallen. Ich glaube, er hat ein bisschen Pech auch gehabt. Er war 2-mal auch verletzt auf Schalke, immer so, wenn er gerade wieder dran war. Und dann die Corona-Zeit. Und das weiß ich noch, dass sie da diese Spieler halt auch, wenn du in einem fremden Land bist, mit einer fremden Sprache, mit komischen Riten, dann musst du die Spieler natürlich auch entsprechend begleiten und an die Hand nehmen. Das, ich glaube, das war eine ganz schwierige Zeit. Und ich weiß noch, dass die Schalker immer Probleme hatten, diesen Spielern zu erklären, warum wir in Deutschland in der Corona-Zeit das Toilettenpapier gehamstert haben. Ich weiß, das ist da noch rausgekommen, dass die das nicht verstanden haben. Auch immer nur gesagt, warum kaufen die Deutschen alle Toilettenpapier? Sind die bescheuert? Ja, das sind dann so Probleme, die du dann meisterst. Ich glaube auch eher, so von der Grundidee war das eine gute, ihn zu holen, aber vielleicht einfach noch 2 Jahre zu früh.
Ja, und auch auf 2 Jahre angelegt. Das fand ich dann auch gut. Ich war dann auch etwas überrascht, dass man dann abgebrochen hat. Aber wenn er sich nicht wohlgefühlt hat und hat jetzt auch im ersten Jahr auch keine Bäume ausgerissen, dann muss man ja auch sagen, ist das dann okay, das abzubrechen? Ich finde es schade, es hätte gut funktionieren können.
Ja, da sind immer so ein, zwei Sachen gewesen, auch Jean-Claire Todibo und so, solche Spieler, die du geholt hast, wo du so merkst, die haben Potenzial, aber das passte dann irgendwie nicht. Ne, die
müssen bei Todibo dachte ich mir, das ist ein geiler Kicker. Und das ist er
mittlerweile auch.
Für 50 Millionen oder so gewechselt. Also da habe ich schon gesehen, dass der richtig was drauf hat.
Okay, der Vergleich hinkt, ich gebe es zu.
Ja, aber trotzdem ist sein Weg gegangen, 26, gut für ihn. Das macht Juan Miranda. So, und dann würden wir für heute den Podcast abschließen, nämlich mit einem kleinen Aufruf. Übrigens auch natürlich auch bei den Oscars. Also schreibt uns gerne, wer für euch die Oscars gewinnen würden. Letzte Woche war ja die Ente von Twente-Thema, Orlando Engela. Und dann gab es ja Leute, die ja ganz stolz geschrieben haben, dass sie ein Trikot haben von ihm. Mein Beileid. Aber Maximilian Mielich hat bei YouTube kommentiert, dass er, jetzt haltet euch fest, Trikots hat mit Schubert, Bentaleb, Streit und Prinz Boateng. Also das ist schon, und er schreibt dann dahinter, ich weiß nicht, ob das viele toppen können. Und wir wollen jetzt wissen, kann das jemand toppen?
Mit Fotobeweis,
schickt uns das zu. Was ist euer skurrilstes Trikot? Wir hoffen natürlich, dass irgendjemand ein Seroberto 2 Trikot hat oder ein Ciprian Dejac Trikot, was auch immer, ein Hao Min Trikot. Also bitte, wenn ihr ein Trikot habt, wo ihr sagt, wow, was hat mich da denn geritten? Bitte schickt uns das zu. Wir würden dann nächste Woche ein paar nennen. Also wir müssen dann natürlich auch einverstanden sein.
Übernächste Woche.
Deswegen schickt uns da bitte was zu oder postet es unter Twitter, schreibt uns da an dann hoffentlich kriegen wir es mit und können dann unseren Spaß ein bisschen, wenn ihr darüber lachen könnt. Darmstadt. Und dann kommen wir natürlich zum letzten Punkt. Nächste Woche wird es keinen Podcast geben.
Na, erstmal sprechen wir über Darmstadt. Jetzt. So.
Richtig. Darmstadt. Fangen wir erstmal Darmstadt. Robert. Ausblick auf Darmstadt, ja.
Ich habe schwierige Erinnerungen an Darmstadt, an das Pokalspiel. Da war es leider auch, das war ja auch ein bisschen schwierig aufgrund des Einsatzes. Da ist ja ein Fan schwer gestürzt. Aber ich habe da ganz schlimme Erinnerungen dran, weil das sportlich auch ganz, ganz schrecklich war. Und ich glaube, dass Schalke in der Lage ist, dort ein Unentschieden zu holen. Ich würde schätzen, dass das Spiel 1-1 ausgeht.
Also, ich glaube nicht dran. Ja, dann sag, was du wirklich glaubst.
Ich glaube doch nicht dran. Ja, ich glaube, wir verlieren da 2-0.
Ich sag, Schalke holt ein Unentschieden. Ich sag, Schalke holt da ein 1-1. Ich glaube, dass Schalke defensiv so gut stehen wird und Darmstadt auch ein bisschen den Nerv raubt und vielleicht Nadelstiche setzen kann. Man darf auch nicht vergessen, auch ohne Dzeko ist das immer noch eine Offensive, die dem Gegner Angst einflößt. Auschisch, Elfausi, Karaman und Ljubicic. Also diese Qualität haben jetzt auch nicht viele. Ja, der Zielspieler fehlt. Vielleicht kommt Süller rein. Der hat letztes Jahr wie viele Tore geschossen? 16? Wie viel auch immer es waren, falls es falsch war, Entschuldigung. Auf jeden Fall eine Menge. Dieses Jahr noch nicht so erfolgreich. Aber das ist auch kein Blinder. Ich glaube, Schalke holt einen Einsatz.
Robert, dein Wort im Fußball Gottes Ohr.
Und damit kommen wir tatsächlich zum Schluss. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, keine Podcast. Sorry dafür. Ich habe eigentlich heute schon Urlaub, aber wir haben jetzt gesagt, nach dem Spiel müssen wir noch einen Podcast machen. Nächste Woche bin ich aber tatsächlich auch nicht in München. Und deswegen fällt es nächste Woche aus. Aber wir sind in 2 Wochen
Länderspielpause.
Der Länderspielpause zurück. In der Länderspielpause.
Oder?
Am 30. Ja. Genau. Also praktisch das letzte, der Spieltag nach den Länderspielen. Und da können wir natürlich immer noch mal über Darmstadt sprechen und auch vorausblicken auf das Spiel gegen den KSC. Da wissen wir auch, was mit Dzeko ist. Gut, das hätte man nächste Woche auch schon gewusst. Aber,
ja, alles gut. Ja. Wir gucken mal, da werden wir eine schöne Folge machen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Denke ich auch. Also, alles klar, Dirk, hast du noch was? Oder ich glaube, wir haben
schönen
sonst alles.
Schönen Urlaub, Robert, den hast du dir verdient. Danke. Aber jetzt muss er erst noch ein bisschen was schneiden. Also nochmal vielen lieben Dank an Robert. So, Konfetti, wie geht's? Es geht nicht. Konfetti, muss man irgendwas so? Ach so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann kein Konfetti machen.
Die Leute, die das jetzt sehen, denken, wir sind geistig behindert.
Ja, Leute, die das nur hören, denken auch, was machen die? Also wir versuchen hier in der App irgendwie was zu erzeugen, aber ist auch egal. Wir sagen,
heute funktioniert es nicht.
Wir sagen so, für Robert, vielen lieben Dank, guten Urlaub, schönen Urlaub und euch allen eine schöne Woche.
Alles klar, dann macht's gut. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.